Werbung.
Was sind eigentlich Importarzneimittel? Importarzneimittel sind Originale des Herstellers und kommen aus der EU. Sie unterliegen dem Arzneimittelrecht einschließlich regelmäßiger Überwachung. Importierte Präparate sind oft günstiger und wirken Lieferschwierigkeiten entgegen. Obwohl sie optisch anders aussehen können, steckt ein originales Arzneimittel dahinter. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
DNR. Nicht wiederbeleben. Do not resuscitate. Das hatten wir bestimmt alle schon mal irgendwie in der Hand oder haben vielleicht sogar mit Patientinnen und Patienten darüber gesprochen oder mit Angehörigen. Gar kein leichtes Thema. Und wie man das eventuell besser und vor allen Dingen sinnvoller angehen kann, das hat sich eine Schweizer Studie angeschaut.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr schon ab 6 Uhr in der Früh, immer werktags, und wir beschäftigen uns hier mit einem Thema in ganz kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 16. Mai.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und warum ist die Studie aus der Schweiz so spannend? Sie wurde jetzt gerade im New England Journal of Medicine Evidence veröffentlicht, so Mitte, Ende April. Das Team hat sich angeschaut, was Shared Decision Making im Rahmen von solchen DNR-Codes beziehungsweise eben Wiederbelebungsmaßnahmen machen kann. Zu welchen Ergebnissen das führt, wenn man Shared Decision Making anwendet. Und darüber haben wir uns auch ganz intensiv unterhalten mit unserer Expertin von heute. Das ist Gabriele Meyer. Sie ist Professorin für Gesundheits- und Pflegewissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und auch Leiterin des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaften der Medizinischen Fakultät in Halle. Und ich kann euch versprechen, das wird eine spannende Folge. Holt euch also den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir ins Thema. Und gerade hier lohnt es sich mal ganz genau, die Zahlen anzugucken. Wenn man in die Leitlinie des European Resuscitation Council reinschaut, dann ist da der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand die dritthäufigste Todesursache in Europa. Aber das wissen wir auch, von 100 Menschen, die so einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, überleben im Krankenhaus nur jede sechste bis jede dritte Person und außerhalb des Krankenhauses überlebt sogar nur jeder oder jede zehnte. Das heißt also, sehr, sehr viele Reha-Maßnahmen sind nicht erfolgreich. Und alle die, die überleben, haben ein erhöhtes Risiko für schwere neurologische Schäden. Es gibt diese DNRs. Habt ihr bestimmt, wenn ihr im Krankenhaus arbeitet, schon mal in der Hand gehabt oder vielleicht darüber geredet oder bei einer Übergabe gesagt bekommen, die Do Not Resuscitate-Anordnungen, die sind bindend. Wenn sie mündlich oder schriftlich festgelegt sind, das heißt, wir als medizinisches Personal müssen uns dran halten, allerdings eben auch Grundvoraussetzung, es muss dokumentiert sein, klar und eindeutig, möglichst in einer Patientenverfügung. Man muss aber auch sagen, dass gar nicht so viele sich für DNR entscheiden, sondern im Gegenteil, deutlich häufiger wird trotz einer eher schlechteren Prognose ein sogenannter Full-Code-Status ausgewählt. Sprich also, wenn jemand in den Herz-Kreislauf-Stillstand kommt, dann wird Alarm ausgelöst und dann läuft das ganze Prozedere ab, die komplette Reanimation. Das rührt daher, dass diese Überlebenswahrscheinlichkeit von den Betroffenen, beziehungsweise in dem Fall dann ja noch nicht Betroffenen, also Patientinnen und Patienten oder ganz normalen Menschen, die sich darauf vorbereiten, diese Überlebenswahrscheinlichkeit, die wird häufig einfach überschätzt. Unsere Expertin Gabriele Meyer sagte dazu, die Wahrscheinlichkeit, eine Reanimation im Krankenhaus zu überleben und wenn ja, ohne ein neurologisches Defizit davon zu tragen, ist, muss man deutlich sagen, gering. Aber die Patienten und Patientinnen überschätzen die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Reanimation. Und da stellt sich natürlich sofort in der Folge die Frage, könnte hier Shared Decision Making etwas ändern? Shared Decision Making meint einen gemeinsamen Entscheidungsprozess zwischen PatientIn und Ärztin, der evidenzbasierte medizinische Informationen berücksichtigt und die persönlichen Präferenzen, die die Person, die beraten wird, da mitbringt. Das kann man nicht einfach so machen, sondern das kann man richtig lernen. Sprich, also medizinisches Personal kann Shared Decision Making erlernen und kann es dann sinnvoll einsetzen mit Hilfe medialer Entscheidungshilfen und richtig struktureller Maßnahmen. Dazu sagte uns unsere Expertin, in deutschen Krankenhäusern besteht bisher keine Kultur, regelhaft ein solches Shared Decision Making umzusetzen. Bis jetzt sind wir da nicht aus dem Status Modellprojekt herausgekommen, beschrieb sie. Dabei liegen uns Studien vor, die zeigen, dass solche Shared Decision Making Interventionen wirksam sind. Und sie betonte weiter, wir haben ja auch Patientenrechtsgesetze und laut denen sind eben alle Patientinnen und Patienten an medizinischen Entscheidungen zu beteiligen. Im klinischen Alltag hingegen wird zwar über die Behandlungsmöglichkeiten informiert, aber selten kommt es zu einer richtigen Beteiligung. Und das liegt eventuell auch daran, so erläuterte sie weiter, bei Ärztinnen und Ärzten ist dieses Shared Decision Making bis jetzt nicht regelhaft in der Aus- oder Weiterbildung irgendwie verankert. So, jetzt schauen wir uns aber nochmal an, was eigentlich die Studie da genau gemacht hat. Wie gesagt, durchgeführt in der Schweiz, pragmatisch, multizentrisch, clusterrandomisiert, kontrollierte Studie. In 6 Schweizer Lehrkrankenhäusern wurde die gemacht. Beteiligt waren mehr als 200 Ärztinnen und Ärzte und mehr als 2500 PatientInnen. Diese Ärztinnen und Ärzte waren AssistenzärztInnen und die wurden zufällig einer Interventions- oder einer Kontrollgruppe zugeteilt. Die Interventionsgruppe bekam ein einstündiges Training, also jetzt auch gar nicht so wahnwitzig lang oder aufwendig, inklusive einer Checkliste zur Kommunikation des Coach-Status und einer Entscheidungshilfe und zusätzlich dann auch noch Feedback. An der Stelle lasse ich aber ganz kurz unsere Expertin etwas ergänzen. Sie sagte nämlich, bei dieser angebotenen Intervention handelt es sich aber nicht um das klassische Shared Decision Making. Warum? Die Entscheidung wird ja für ein in der Zukunft liegendes potenzielles Ereignis getroffen, während das klassische Shared Decision Making für aktuell anstehende Therapieentscheidungen zur Anwendung kommt. Das nur nebenbei. Die Kontrollgruppe von allen Ärztinnen und Ärzten erhielt ein allgemeines Training zur patientenzentrierten Kommunikation, kein Shared Decision Making Schwerpunkt und auch keine Entscheidungshilfe. Alle teilnehmenden Ärztinnen wurden während dieser Versuchsdauer von 3 Wochen gebeten, eine systematische Coach-Status-Diskussion zu führen mit 10 bis 15 aufeinanderfolgenden erwachsenen Patientinnen und Patienten, die alle auf der allgemeinmedizinischen Station aufgenommen worden waren. Und der primäre Endpunkt war dann eben der Anteil derjenigen PatientInnen, die sich nach dem Gespräch dokumentiert für einen DNR-Status, also Do Not Resuscitate, entschieden hatten. Der wichtigste sekundäre Endpunkt war eine Entscheidungsunsicherheit bei diesen Personen. Und siehe da, der Anteil derjenigen, die sich für DNR entschieden, war in der Interventionsgruppe deutlich höher als in der Kontrollgruppe. Aber diese Gruppe zeigte gleichzeitig signifikant geringere Entscheidungsunsicherheit. Das heißt also, die haben sich sicher gefühlt in ihrer Entscheidung gegen eine Reanimation. Sie hatten insgesamt auch ein besseres Wissen über Reanimationsmaßnahmen allgemein, fühlten sich stärker eingebunden und bewerteten die Qualität der Aufklärung über diese Maßnahmen insgesamt höher. Nochmal zur Erinnerung, die Aufklärung haben ja alle erhalten. Die Gruppen unterschieden sich hingegen nicht bei den Angstwerten oder bei dem Gefühl, unter Druck gesetzt worden zu sein. Das war minimalst höher in der Interventionsgruppe, bewegte sich aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Und nach 30 Tagen, da hat man nochmal nachgeschaut, hat sich irgendjemand jetzt doch spontan nochmal umentschieden, war der Unterschied im DNR-Status weiterhin vorhanden. Das heißt, niemand hatte sich umentschieden und andere klinische Outcomes wurden auch angeschaut. Mortalität, Reanimation, Aufenthaltsdauer, Auch da gab es keine Unterschiede. Und wir wollten dann natürlich von unserer Expertin auch wissen, okay, könnten denn jetzt diese Daten aus den Schweizer Krankenhäusern auch auf eine deutsche Population und deutsche Krankenhäuser übertragen werden? Sie meinte, ja, wahrscheinlich könnte man diese Population ziemlich genau mit vergleichbaren Merkmalen auch in deutschen Krankenhäusern finden. Es gibt einige kleine Unterschiede, Religionszugehörigkeiten zum Beispiel sind hier ein bisschen anders verteilt. Ob das wirklich einen relevanten Einfluss hat, das konnte sie nicht so genau sagen. Und dann war natürlich auch die Frage, oder haben wir die Frage gestellt von der Dosiswissen, ja, Patienten, müssen wir die denn so aufklären? Ist das nicht potenziell belastend? Und da sagte sie ganz klar, wer maßt sich denn an, Patientinnen und Patienten für sie existenziell bedeutsame Informationen vorzuenthalten? Das kann nur einem sogenannten benevolenten Paternalismus entspringen in ihren Augen, der jedoch am Ende zum Schaden der Betroffenen führen kann. Sie meinte hingegen, es sei für eher zeitgemäß und natürlich auch den Patientenrechten entsprechend hier wissenschaftsbasiert und nicht verzerrt über die Prognose bei verschiedenen Behandlungsoptionen zu informieren. Denn nichts anderes tut man ja, indem man über Reanimationen aufklärt. Und wir erinnern uns, bei Aufklärung muss ich immer alle Behandlungsoptionen aufzählen und da gehört natürlich auch der Behandlungsverzicht grundsätzlich dazu. Sie sieht es daher als sehr angebracht, dass man eine ähnliche Untersuchung oder eben einen ähnlichen Ansatz auch in deutschen Kliniken durchführt. Vielleicht ist das ja jetzt für euch auch ein Anlass zu sagen, Mensch, bei der nächsten Fortbildung gucke ich mir mal an, ob es nicht irgendwo auch was zu Shared Decision Making gibt. Denn man sieht ja, es macht wirklich einen Unterschied. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind am Ende dieser Dosis und auch der Woche angekommen. Allen, die jetzt ins Wochenende gehen, schöne freie Tage. Allen anderen, die Dienst haben, einen ruhigen Dienst. Und wir hören uns am Montag früh wieder. Wenn ihr da unsere Folge nicht verpassen wollt, dann jetzt gleich unseren Podcast-Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Ihr kennt das alles. Und dann hören wir uns am Montag früh wieder.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.